SWR Kultur. Glauben.
Primat ist der Frieden. Es geht nicht darum, den Job des Verteidigungsministeriums zu machen. Es gibt in dem Verständnis der evangelischen Kirche ein Recht darauf, vor Gewalt bewahrt zu werden. Und dieses Recht kann unter Umständen mit sich bringen, dass Gewalt mit Gegengewalt beantwortet wird.
Meistens kommen sie mit Wut, ich will denen sagen, was sie mir angetan haben. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, es zu erzählen, wie sie gelitten haben, und diese Erzählung mit einer Verständigung und Respekt entgegnet wird, dann fühlen sie sich verpflichtet, anderen auch zuzuhören. Und da sind wir schon ein Stück weiter. Ne? Das heißt, in der Gegenseite, in dem Feind, erkennen sie Menschen.
Sehnsucht nach Frieden. Wie Konflikte überwinden. Von Michael Hollenbach.
Ja, herzlich willkommen hier in der St. Trinitatiskirche. Wir sind hier in einer Veranstaltung der Ökumenischen Akademie. Wir haben eine Jahresreihe zum Thema Krieg und Frieden.
Der evangelische Pfarrer Frank Hedemann begrüßt die Gäste in der Ökumenischen Akademie Gera. Das Hauptthema einer ganzen Reihe von Diskussionsveranstaltungen lautet Krieg und Frieden. Prekärer Dialog, prekär im Sinne von heikel, schwierig, kritisch. So nennt Frank Hedemann das Konzept, mit dem er seit Jahren sehr unterschiedliche Positionen in die Akademie holt.
Das ist das große Geheimnis des prekären Dialogs. Der findet eben nicht im Netz statt, sondern mit Körpern. Es gibt Menschen, die sich ansehen. Respicere ist das ein lateinische Wort. Daher kommt es auch das Wort für Respekt. Ja.
Dieser Dialog, zu dem Hedemann auch schon Politikerinnen und Politiker eingeladen hat, findet nach verbindlichen Regeln statt.
Also man kann es nur machen, wenn man ein ganz passendes Setting hat. Also diese Gespräche müssen hochritualisiert sein. Man braucht wirklich eine Art Liturgie, sage ich mal, als Theologe. Ich habe das so gemacht, dass ich Experten hatte für das Fachgebiet und dann eben zwei Streitpartner von der AfD oder meistens von der CDU oder von den Linken.
Eine besondere Rolle spiele, so Hedemann, dass der Meinungsstreit in sakralen Räumen stattfinde.
Das muss man auch besonders Leuten, die der Kirche fernstehen, nicht sagen, sondern die wissen, wenn sie in der Kirche sind, müssen sie sich benehmen.
So auch beim Diskussionsabend zum Thema Kirche und Frieden. Die evangelische Ordensschwester Nicole Grochowina, Mitglied im Rat der evangelischen Kirche in Deutschland, skizziert die neue Friedensdenkschrift der EKD. Im Wesentlichen gehe es darin um Gewissensfreiheit und Freiwilligkeit.
Das bedeutet konsequenterweise auch, dass radikale Gewaltfreiheit nur die ethische Entscheidung von Einzelnen sein kann. Darin hat sie ihre besondere Bedeutung, auch ihre Kraft, aber als universale politische Ethik lässt sich der kategorische Pazifismus schwerlich legitimieren. Das heißt, es braucht immer auch eine Ethik der rechtserhaltenen Gewalt.
Die Debatte unter den Gästen der Akademie in Gera zeigt, wie breit das Spektrum ist, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht. So vertreten Diskussionsteilnehmer auch radikal pazifistische Positionen.
Wenn denn jetzt in Deutschland kein Guti Eimer stimmen würde, würde ich auch keine Waffe in die Hand nehmen und da Gegenwehr leisten, sondern ich würde sagen, okay, jetzt habe ich einen neuen Staatschef, also versuche ich auf demokratischen Wege ihm entgegenzustehen. Kriege oder überhaupt Auseinandersetzungen sind heutzutage nicht mehr militärisch gewinnbar. Sie enden nur noch mit Tod.
Die Waffen nieder, um Gewalt zu beenden. Dieser Position hält ein anderer Besucher entgegen.
Und ich bin auch jetzt noch sehr für Frieden. Nur solange es Menschen gibt, mächtige Menschen auf dieser Erde. Ich sage, ich erwähne jetzt mal nur Herrn Putin. Die Friedfertigkeit als Schwäche werden, da gibt es zu einer Bewaffnung, zu einer Abschreckung nach meiner Meinung keine Alternative.
Das sieht auch Matthias Sengewald so. Der ehemalige Erfurter Jugenddiakon hat sich schon in den 70er Jahren in kirchlichen Basisgruppen für den Frieden engagiert. Gebetet wurde unter dem biblischen Motto Schwerter zu Pflugscharen.
Es gibt nichts Klügeres und nichts Sinnvolleres als Frieden schaffen ohne Waffen. Aber was tue ich in einer Situation, wenn eine hochgerüstete Atommacht sich dazu entschließt und entscheidet, gegen ein Nachbarland einen Krieg mit dem Ziel der Eroberung dieses Landes zu führen?
Seine Antwort: Man lässt die Ukraine nicht allein, sondern unterstützt sie mit Waffenlieferungen. Notfalls auch mit dem Marschflugkörper Taurus.
Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die aus der Bürgerbewegung sind, jetzt meistens ganz forcierte Waffenlieferer sind und den Pazifismus ganz vergessen haben.
Die eindeutige Trennschärfe früherer Jahrzehnte gebe es so nicht mehr, sagt Pfarrer Frank Hedemann und wundert sich über manche Akteure und ihre Motive.
Das sind, wie ich es immer nenne, Pazifisten mit Russlandfahnen. Also die Pazifisten und Kriegsgegner sind jetzt im rechten Spektrum.
Schwester Nicole Grochowina lehrt an der Universität Erlangen-Nürnberg Geschichte der frühen Neuzeit. In der neuen Friedensdenkschrift der EKD gehe es für sie vor allem um die Dilemmasituation, in die man sowohl als Pazifist als auch als Befürworter von militärischen Maßnahmen gerate. Die Kirche wolle keine Position absolut setzen.
Als Ratsmitglied sage ich, wir sind kein Kriegsministerium in der evangelischen Kirche. Dass im Einzelnen Menschen da unterschiedliche Positionen finden, völlig geschenkt, liegt im Horizont des Einzelnen. Aber eine große gemeinsame evangelische Position, die das eine befürwortet oder nicht, wird es sicher nicht geben.
Die Reihe Krieg und Frieden der Ökumenischen Akademie Gera ist Teil der Verständigungsorte, ein Konzept der Berliner Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI. Autor der Studie Verständigungsorte in polarisierenden Zeiten ist der MIDI-Mitarbeiter Daniel Hirsch. Er hat auf der Basis von repräsentativen Befragungen die Stimmungslage der Gesellschaft untersucht. Eines der Ergebnisse lautet:
Die Menschen, die unterhalten sich durchaus über polarisierende Themen, allerdings nur im sozialen Nahumfeld, also im Freundeskreis oder im familiären Kontext, und vermeiden tunlichst außerhalb dieser Bubble bewusst auf konflikthaltige, polarisierende Themen abzuheben. Und ein Drittel sagt auch, es ist schon zu Kontaktabbrüchen gekommen.
Früher, sagt Daniel Hirsch, hätten Streitgespräche in der Sache nicht zu derartigen gesellschaftlichen Spannungen bis hin zu Polarisierungen geführt. Es fehle mittlerweile das ehrliche Suchen nach einer gemeinsamen Wertebasis.
Peter Berger, der große Religionssoziologe, hat schon 2009 herausgearbeitet, dass es schwierig für demokratische Gemeinwesen wird, wenn dieser unhinterfragte gesellschaftliche Hintergrund ins Rutschen gerät. Und dafür sind Institutionen vornehmlich verantwortlich, die eben für diesen gesellschaftlichen Wertebodenschatz sorgen. Und wenn der hinterfragt wird, wenn der in Zweifel gezogen wird, auch durch Social Media und dergleichen mehr, dann wird es für ein demokratisches Gemeinwesen schwierig.
Mit diesen Institutionen meint Hirsch auch die Kirchen, deren gesellschaftlicher Einfluss aber schwinde. Trotz dieses Bedeutungsverlustes seien die Kirchen aber geradezu prädestiniert dafür, Verständigungsorte für kontroverse Debatten zu bieten, findet Daniel Hirsch.
Die Kirchen und Diakonie leisten ja auch mit der Kampagne eine Pionierarbeit mit Blick auf gesellschaftliche Räume zur Verständigung, weil wir das eintragen können, was die Leute auch erwarten, nämlich eine neutrale Moderation. Wir sind in der Lage, Expertenwissen ranzukarren zu solchen Veranstaltungen, was auch zwei Drittel sagen, dass es wichtig ist, und dass wir auch ganz klare Regeln für Kommunikation aufstellen und darauf auch achten, sie einzuhalten.
Wie beispielsweise in der Ökumenischen Akademie in Gera. Deren Leiter Frank Hedemann geht es darum, dass die Menschen in Ostthüringen nicht in ihren Blasen verharren.
Markieren und in Kontakt bleiben. Ne? Das ist der Grund, warum ich diese Dialoge führe, dass ich möchte, dass wir wieder anfangen zu argumentieren, dass wir nicht ausweichen, dass wir immer markieren. Ja? Wenn uns jemand diese Thesen ins Gesicht sagt, dann reagieren wir aus dem demokratischen Spektrum oft so, dass wir nicken und lächeln und uns zurückziehen. Und ich sage, man muss immer markieren, man darf nichts unwidersprochen lassen, man muss in Kontakt bleiben, weil nur so kann man die Leute vielleicht verändern oder vielleicht mit ihnen in eine politische Debatte kommen. Aber man darf nie unmarkiert gehen.
Auch in der Debatte über Kirche und Frieden ist es im ostthüringischen Gera gelungen, dass die Menschen nicht in ihren Meinungskorridoren verharren, sondern sich kontrovers austauschen, ohne unbedingt zu einem Konsens zu kommen. Die Martinskirche in Sievershausen, einem Ort östlich von Hannover. Die evangelische Gemeinde gehört zu den bundesweit 85 Nagelkreuzzentren, die sich der Friedens- und Versöhnungsarbeit widmen. Auch in der Nagelkreuzgemeinschaft haben sich, nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine, die Meinungen zum Thema Frieden schaffen polarisiert, sagt Henning Menzel, Vorsitzender des Zentrums in Sievershausen.
Wir haben auch in der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland ein ganz großes Spektrum von Menschen. Fundamentale Pazifisten, Leute, die auch durchaus eine gewisse Verantwortung sehen, so ein bisschen nach dem Motto, wir müssen auch bedenken, was geschieht, wenn wir etwas nicht tun, wenn wir keine Waffen liefern.
Wir streiten uns drüber, aber wir reden weiter miteinander. Also wir hören nicht auf mit dem Dialog. Das, finde ich, ist was Wesentliches.
Die Katholikin Andrea Franke bereitet an diesem Freitagabend die Friedensandacht in der Martinskirche vor.
Wir gehen einfach über die Wiese. Ach, ich habe doch keinen Schlüssel, Otto. Die Kirche ist doch abgeschlossen.
Vor der Kirche warten in der Kälte schon einige Gemeindemitglieder.
Wir kommen schon.
An jedem zweiten Freitagabend findet hier eine Nagelkreuzandacht statt.
Ja, hallo.
Vor dem Altar steht ein rund 30 cm großes Kreuz, geschmiedet aus massiven Stahlnägeln. Das Nagelkreuz verweist auf den Ursprung der Gemeinschaft im englischen Coventry. Am 14. November 1940 bombardierte die deutsche Luftwaffe unter dem Decknamen Unternehmen Mondscheinsonate die englische Industriestadt.
Es war damals der erste komplette flächendeckende Versuch, eine Stadt auszulöschen, der durch die Deutschen unternommen wurde.
Oliver Schulgraf ist Bischof der evangelischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und Vorsitzender der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland. In Coventry wurde 1940 unter anderem die mittelalterliche Kathedrale völlig zerstört. Nur wenige Wochen nach dem Angriff hielt Dompropst Richard Howard eine Weihnachtspredigt, die von der BBC übertragen wurde.
What we want to tell the world is this, that with Christ born again in our hearts today.
Angesichts des Weihnachtsfestes ist die Botschaft die, so wie Christus immer wieder in unseren Herzen wiedergeboren werden muss, werden wir versuchen, so schwer dies auch sein mag, alle Gedanken an Rache zu verbannen. Wir wollen alle unsere Kraft zusammennehmen, um die enorme Aufgabe zu Ende zu führen, die Welt vor Tyrannei und Grausamkeit zu schützen. Und dann kam der entscheidende Satz, wir werden versuchen, die Welt freundlicher, einfacher, dem Christuskind ähnlicher zu machen.
Der damalige Dompropst Richard Howard ließ an die rußgeschwärzte Chorwand schreiben, Father, forgive, Vater, vergib.
Diese Worte waren damals wirklich äußerst umstritten. Viele Bewohner und Bewohnerinnen Coventry sagten, ja, das ist doch eigentlich falsch, was da steht, Vater, vergib. Es muss doch Vater, vergib Ihnen heißen. Ja, wir sind vielleicht eines Tages so weit, den Deutschen, den anderen wieder vergeben zu können. Aber Vater, vergib, das ist zu wenig. Ich meine, wo brauchen wir Vergebung? Wir haben doch gar nichts getan. Wir waren ja nicht die, die den Krieg ausgelöst haben. Und da war der Propst eigentlich von Anfang an sehr, sehr klar. Er hat gesagt, die Worte Vater, vergib ihnen, das sind die Worte, die Jesus Christus als Einziger hat am Kreuz sprechen können. Wenn es um uns Menschen geht, ist es immer Vater, vergib, Punkt. Wir alle. Jeder einzelne Mensch in seiner Situation, wie immer sie auch sein mag, braucht göttliche Vergebung.
Als Zeichen dieser Verpflichtung und Verheißung ließ der Pfarrer der Kathedrale aus 3 Zimmermannsnägeln aus den Dachbalken der verbrannten Kirche ein Nagelkreuz formen.
Das waren die handgeschmiedeten mittelalterlichen Nägel, die die Holzdecke zusammengehalten haben. Alle unterschiedlich in der Größe, weil sie eben handgemacht waren. So ist dann dieses Symbol des Nagelkreuzes entstanden.
All have sinned and fallen short of the glory of God. The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class. Father, forgive.
1959 entstand dann das Versöhnungsgebet von Coventry, das bis heute jeden Freitag in der Ruine der Kathedrale und an zahlreichen Orten der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft gebetet wird. Der Nagelkreuzgemeinschaft geht es vor allem um Versöhnung. Dabei prägen drei Grundideen das internationale Netzwerk: die Wunden der Geschichte heilen, Unterschiede leben sowie Vielfalt feiern und eine Kultur des Friedens schaffen. Doch welche Aspekte die Zentren vor Ort konkret aufgreifen, das kann sehr unterschiedlich sein.
Ich bin Andrea Franke und ich freue mich, viele neue Gesichter zu sehen in dieser Runde.
Zu der Andacht in Sievershausen sind rund ein Dutzend Menschen gekommen, darunter viele Konfirmandinnen. Neben einer kleinen Ansprache und den Liedern ist die Litanei zentraler Bestandteil jeder Andacht.
Jetzt wollen wir gemeinsam die Nagelkreuz-Litanei beten. Alle haben gesündigt.
Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Darum beten wir. Den Hass, der Menschen von Menschen trennt, Vater, vergib.
Gleichzeitig stellt sich natürlich schon die Frage, kann man hier auch mit Versöhnung mit dem Täter sprechen? Das ist wahrscheinlich sicher immer die schwierigste Frage. Die Frage, die ihren Anfang in Coventry 1940 genommen hat, bei Propst Howard. Die Frage, die man sich nach den Anschlägen von 9/11 in New York stellen musste und die immer wieder sehr schwierig zu beantworten ist, aber wahrscheinlich einer Beantwortung bedarf.
Die Frage, die sich auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stellt. Henning Menzel engagiert sich deutschlandweit, zum Beispiel beim Bundestreffen der Nagelkreuzgemeinschaft. Dort waren im Herbst 2025 auch Menschen aus dem russischen St. Petersburg und aus dem ukrainischen Odessa, die miteinander gebetet haben. Berührende Bilder. Aber Henning Menzel weiß auch,
für die Menschen in der Ukraine ist der Hass, der sich dort aufbaut, auf die russischen Aggressoren, der ist da, den kann man auch nicht wegreden. Aber nichtsdestotrotz bleibt es unser Ziel als Nagelkreuzgemeinschaft weltweit, diesen Hass zu überwinden. Das muss uns gelingen, das ist zumindest unser Ziel.
Die Aufforderung zur Versöhnung, die wird man von Nenad Vukosavljevic nicht hören. Er ist der Leiter des Center for Nonviolent Action in Sarajevo und Belgrad. Das Center versucht, die Wunden zu heilen, die der Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren bei vielen Menschen hinterlassen hat. Damals kamen mehr als 150.000 Menschen ums Leben.
Jemand, der die Mitglieder der Familie verloren hat, zu sagen, du solltest dich versöhnen, das darf man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Jeder muss für sich sehen, was diese Versöhnung individuell und persönlich bedeutet.
Der 58-jährige Nenad Vukosavljevic wuchs in Belgrad auf, verweigerte im ehemaligen Jugoslawien den Wehrdienst, kam ins Gefängnis und floh Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Nach Ende des Bosnienkrieges kehrte der Pazifist auf den Balkan zurück und nahm Kontakt auf zu Kriegsveteranen. Das waren damals meist junge Männer, die als Soldaten für Bosnien, Serbien oder Kroatien zum Teil furchtbare Kriegsgräuel erlebt hatten. Es gelang Nenad Vukosavljevic und seinen Mitstreiterinnen, diese Kriegsveteranen in offenen Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen.
Es war sofort zu erkennen, dass die Angst ziemlich stark war, überhaupt über den Krieg mit dem Feind zu sprechen, aber auch der Bedarf da war und Neugier. Was denken Sie? Warum sind Sie im Krieg gewesen? Wie haben Sie es erlebt?
Aber um das Potenzial zu nutzen, mussten die Kriegsveteranen ihre Meinungsblasen verlassen, mussten die Narrative der anderen wahrnehmen.
Wenn man denn zuhört, man denkt, sie sprechen von ganz anderen Ereignissen. Sie sprechen nicht von demselben Krieg, weil sie natürlich selektiv sind. Sie sprechen immer nur vom eigenen Leid und vermeiden zu erwähnen den Leid, den sie anderen angetan haben, beziehungsweise was ihre Armee den anderen angetan hat.
Aber wie gelingt dieser Blickwechsel, dass die Menschen empathiefähig werden, auch das Leid der anderen wahrnehmen?
Da passiert was, was die Menschen, die zum Dialog kommen oder zum Treffen kommen, gar nicht erwartet haben. Meistens kommen sie mit Wut, ich will denen sagen, was sie mir angetan haben. Aber wenn sie da sind und sie die Möglichkeit haben, es zu erzählen, wie sie gelitten haben und diese Erzählung mit einer Verständigung und Respekt entgegnet wird, dann sind sie auf einmal in der Lage, fühlen sich verpflichtet, das Gleiche zu tun. Und ohne die Absicht dafür zu haben, kommen in die Situation, anderen auch zuzuhören. Und da sind wir schon ein Stück weiter, ne? Das heißt, In der Gegenseite, in dem Feind erkennen sie Menschen.
Wie man Versöhnungsarbeit gestalten kann, das hat Nenad Vukosavljevic im niedersächsischen Wendland gelernt. In der Kirchstraße 14 in Wustrow, in einem alten Fachwerkhaus, befindet sich die Kurve Wustrow, eine Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion. Die Kurve Wustrow arbeitet weltweit mit Initiativen zusammen. Aktivistinnen kommen ins Wendland, um hier an gewaltfreien Trainings teilzunehmen und sich auszutauschen. Aber die Kurve entsendet auch zivile Friedenskräfte. Sie kooperiert insgesamt mit 30 Partnerorganisationen in 10 verschiedenen Ländern.
Das Verbindende sind häufig die Werte, die wir teilen,
sagt Anja Petz. Sie ist hier die Geschäftsführerin.
Wir stellen immer wieder fest, dass wenn es wirklich um die Grundwerte geht, gerechten Frieden, Gewaltfreiheit, ökologische Nachhaltigkeit, da finden wir uns dann zusammen. Und das gibt uns auch und ich glaube auch unseren Gästen und Partnerinnen Kraft zu wissen, an ganz unterschiedlichen Ecken der Welt arbeiten da Menschen an dem gleichen großen Ziel oder mit der gleichen Grundüberzeugung.
Nenad Vukosavljevic hat in den 90er Jahren an mehreren Workshops der Kurve Wustrow teilgenommen. Heute profitiert die Kurve von den Erfahrungen des Center for Nonviolent Action, des Zentrums für gewaltfreie Aktion in Sarajevo. Anja Petz, die Geschäftsführerin in Wustrow, sagt dazu:
Wo müssen wir vielleicht über unseren Schatten springen? Wie redet man, wie diskutiert man mit nationalistischen Hardlinern? Wie geht man da in einen Dialog und bleibt trotzdem bei den eigenen Werten und Überzeugungen, aber kommt in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung weiter? Da sind die, unsere Partnerorganisationen im ehemaligen Jugoslawien, viel weiter, als wir das hier sind.
Nicht nur in der eigenen Bubble zu bleiben und auf trennscharfe Denkmuster zu setzen, sondern den Austausch zu suchen. Das ist auch der Ansatz, den Nenad Vukosavljevic auf dem Balkan verfolgt hat. In den Gruppen hätten Kriegsveteranen aus Serbien, Kroatien oder Bosnien eine ganz neue Erfahrung gemacht.
Sie haben erlebt, dass ihnen zugehört wird. In unserer Gesellschaft nach dem Krieg hat es sehr viele Kriegsveteranen, sehr viele Kriegsgeschichten gegeben. Und es hat nicht sehr viel Zeit gebraucht, bis die Menschen nichts mehr davon hören wollten. Sie wollten einfach weiterleben. Und der Bedarf blieb aber bei vielen immer noch über diesen Leid zu reden und sozusagen zu versuchen, diese Wunden zu heilen, irgendwie aus diesem Kreis rauszukommen. Das heißt, der Bedarf, darüber zu sprechen, war präsent, aber die Räume dafür wurden immer enger in der Gesellschaft. Das heißt also, diese Forum, als sie die Feinde trafen, hat es auf einmal wieder einen Raum gegeben, wo sie das äußern können, wofür sie Bedarf hatten.
Aus diesen Dialogforen ist noch eine andere Idee entstanden. Gemeinsam besuchen Kriegsveteranen unterschiedlicher Ethnien bestimmte Orte, um dort auf Leidensstätten des Krieges, auf Kriegsgräuel hinzuweisen.
Die Lage ist leider in Bosnien immer so, nicht nur in Bosnien, aber sehr stark verbreitet in Bosnien, dass wenn in einer Stadt eine Gruppe die Mehrheit stellt, werden Orte des Leidens der anderen Gruppen nicht gekennzeichnet. Das heißt, wenn die Serben dort die Mehrheit sind, dort wo Bosniaken gelitten haben oder ermordet wurden, oder Kroaten, sie werden nicht gekennzeichnet und umgekehrt. Und wir haben viele dieser Orte identifiziert, sehr oft mit Hilfe von Kriegsveteranen und Opferverbänden, das heißt in Gespräch mit denen. Und wir haben Schilder aufgestellt, sehr einfache, die sagen immer das Gleiche, dies ist ein Ort des Leidens, wir wollen, dass es nie wieder passiert, in 2 Schriften, Kyrillisch und Latein. Wir gehen dort, wir machen diese Schilder auf, fotografieren sie und verbreiten sie über soziale Medien. Sozusagen versuchen wir, das Bewusstsein in der lokalen Gemeinde, aber auch breiter zu entwickeln oder zu wecken, dass diese Ungerechtigkeit weiter besteht. Ne?
Und Nenad Vukosavljevic fügt hinzu:
Also wir machen es nicht, weil wir Spaß haben, an Vergangenheit zu arbeiten, sondern weil wir die Gefahr und das Problem in aktueller Zeit erkennen und wollen versuchen, es zu vermeiden, dass es eskaliert in Zukunft.
Ob Verständigungsorte wie die Ökumenische Akademie in Gera, die Internationale Nagelkreuzgemeinschaft oder das Center for Nonviolent Action in Sarajevo. Es geht immer darum, die eigene Blase zu verlassen und gemeinsam nach Wegen zu suchen für Versöhnung und Frieden. Welche Rolle dabei die Religionsgemeinschaften spielen könnten, das beschreibt Pastor Frank Hedemann aus Gera, indem er ein Bild aus der Mitte des 17. Jahrhunderts verwendet, als ein religiöser und machtpolitischer Konflikt mitten in Europa Millionen Menschenleben forderte und es nach Jahrzehnten des Grauens dann doch den Willen gab, die Gewalt zu beenden.
Also Friedensreiter sind ja die Reiter aus dem Westfälischen Frieden, die in den letzten 5 Jahren immer zwischen den Lagern hin und her geritten sind und immer Kontakt zu den Feinden aufgenommen haben und dann wieder zu den Freunden zurückgegangen sind, ne? Und wenn es sozusagen in den Kirchen solche Friedensreiter gäbe, die sich zwischen den Fronten bewegen, das würde ich zum Beispiel gut finden.
Sehnsucht nach Frieden. Wie Konflikte überwinden, von Michael Hollenbach. Es sprach Stefan Wiefel. Regie Martina Kothe. Redaktion Florian Breitmeier. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für die ARD Audiothek.